Ich möchte zum Anfang beten. Herr, es ist schön, von dir erlöst zu sein. Und wir wünschen, dass noch viel mehr dich finden. Und danke, dass das auch mit unserer Aufgabe ist. Hilf uns, sie richtig zu tun. Amen. Die Frage heute im Gottesdienst ist, wodurch werde ich selig? Wie werde ich erlöst? Und diejenigen, die eine Bibel mithaben heute, die sind klar im Vorteil. Ich werde nämlich durch Apostelgeschichte 15 gehen und der Text ist viel zu lang, um den jetzt hier komplett vorzulesen. Ich weiß noch, dass das hier in der Gemeinde mal richtig üblich war, dass jeder mit einer Bibel erschien. Ich werde aber abschnittweise die Sachen lesen. Das mit dem Heimspiel stimmt übrigens nicht mehr ganz. Als eben der Psalm gelesen wurde, blieb ich sitzen, weil ich das nicht mehr im Kopf habe. Bei uns in der Gemeinde, da stehen wir bei den Liedern auf und sitzen beim Wort Gottes. Hier ist das andersrum. Also man gewöhnt sich doch um. Naja, die Ausgangsposition zur Apostelgeschichte 15 ist eine Gemeinde, die neu entstanden war, außerhalb des jüdischen Landes. Nördlich davon, die Hauptstadt eines der vier Nachfolgereiche von Alexander dem Großen, Antiochien genannt. Und in dieser Gemeinde sind neue Sachen passiert. Diese Gemeinde und nicht die Jerusalemer Gemeinde war nämlich die Gemeinde, die die ersten Missionare aussandte. Das ist ja sowieso ein Thema, mit dem ich mich sehr vertraut fühle. Und die kamen nun wieder, berichteten von ihrer Missionsreise, die sie gemacht hatten, erzählten von den Wundern und alle freuten sich mit. Und dann kamen einige aus der Jerusalemer Gemeinde und fingen an, in der Gemeinde auch zu lehren. Die Jerusalemer Gemeinde hatte schon jemanden gesandt gehabt, um der Gemeinde mehr Stabilität zu geben. Und dieser Mann, der da gesandt worden war, hieß Barnabas. Der wurde dann auch in Antiochien gleich Gemeindeältester, ging aber los und suchte sich noch die richtigen Leute dazu und holte unter anderem Paulus aus seiner Heimat dazu nach Antiochien. Das war so ein Schmelztiegel von neuen Gemeindekonzepten, kann man mal sagen. Denn diese Gemeinde enthielt nicht nur Judenchristen, sondern hatte viele Christen aus anderen Nationen mit dabei. Ich weiß nicht, wie euch das oder ob das euch überhaupt interessiert hat. Ich habe mir die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele angeguckt. Und meine Frau ist gerade in Berlin, die hat das dann parallel in Berlin geguckt, weil sie ihre Mutter da gerade versorgt, die gerade aus der Reha wiedergekommen ist. Und als ich am nächsten Tag dann fragte, na, wie lange hast du denn ausgehalten, das ging nämlich bis 2 Uhr nachts, da hat sie gesagt, na ja, bis zum Buchstaben T. Wen wollten wir einmarschieren? Die Tansanier natürlich, wen sonst? Da war aber ziemlich lange auszuhalten. Ne? Also Deutschland mit dem Buchstaben G kam ja nun wesentlich früher dran. Ich habe in der Zeitung hinterher gelesen, sie war die 73. Nation. Aber es waren ja über 200, knapp über 200. Und da dachte ich, naja, das ist so das, was man sich gerne anguckt. Junge, gesunde Menschen, die wirklich viel leisten können, die fröhlich sind. Und dann habe ich gedacht, na also, wenn das so ähnlich im Himmel wird, da kommen auch alle Nationen. Und zwar auch alles schöne Menschen, besonders schön angezogen für diesen Zweck. Und dann kommen alle zusammen und das wird immer fröhlicher. Ne? Also das fand ich ganz klasse. Ich freute mich auch über den Gedanken und es hatte mich schon beim Zugucken gefreut, dass man überhaupt ein Sammelsurium aus allen Nationen sehen konnte da bei Olympia, aber da geht's um den Sport und nicht um Jesus. Das wird im Himmel einmal anders. Da werden dann auch alle Nationen nicht als Nationen erscheinen, sondern diejenigen, die zu Jesus gefunden haben. Allerdings müsst ihr euch das nicht so vorstellen, als wenn das zwischen den Nationen immer ganz einfach ist. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche Kultur, die man weiter pflegt, auch wenn man Christ ist. Und so kam, als diejenigen aus Jerusalem kamen, schnell eine Uneinigkeit auf. Und ich lese das jetzt mal so, wie das hier in der Apostelgeschichte steht. 15 ab Vers 1. Und aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Predigt in Antiochien. Und zwar von Leuten, die aus der Urgemeinde kamen, die aus der ersten Gemeinde kamen, die immerhin, naja, sowas wie Richtlinienrecht für sich in Anspruch nahmen. Wir waren die Ersten, von uns ging das alles aus. Allerdings geht's dann in Vers 2 weiter, da nun Zwiespalt aufkam. Da gab's einige, die damit nicht einig waren, und die Namen werden sogar benannt, und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten. Paulus und Barnabas, eigentlich auch beides Juden. Gut versiert im Alten Testament, aber eben schon gewöhnt, was in Antiochien jetzt üblich war, hatten eine Auseinandersetzung. Und das ging so weit, dass bestimmt wurde, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. Die Frage sollte entschieden werden, und eins war klar, in Antiochien hätten sie das so nicht klären können. Wenn da also einige aus Jerusalem gekommen waren, dann konnte die Frage am besten in Jerusalem selbst beantwortet werden. Und so gab es da nun ein Treffen. Während sie nach Jerusalem zogen, berichteten sie auf dem Wege von ihrer Missionsreise und lösten nicht wenig Freude aus unter den Brüdern, die das hörten. So, und dann kommen sie in Jerusalem an und dann geht's ab Vers 5 weiter. Und da sieht man, aus welcher Richtung das kommt, Vers 5. Aber einige von der Richtung der Pharisäer, die gläubig geworden waren, standen auf und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um diese Frage zu untersuchen. Nachdem aber eine große Auseinandersetzung stattgefunden hatte. In Antiochien Streit, in Jerusalem Streit, Uneinigkeit über dieser Frage. Und die eine Richtung ist klar. Auf der einen Seite stehen die Pharisäer, die gläubig geworden sind. Und das sind Leute, die sich im Alten Testament sehr gut auskennen. Und ich denke, das sehen wir ja genauso, als volles Wort Gottes akzeptieren und sagen, daran müssen wir uns halten. Das gilt für uns. Und auf der anderen Seite Paulus und Barnabas, die sagten, ja, aber wir haben jetzt doch auch große Dinge von Gott gesehen. Und wir sind da anderer Meinung. Und wir sind auch von Gott gebraucht worden. Ja, und nun war guter Rat teuer. Und ich möchte heute auf die beiden Reden, die jetzt folgen, besonders eingehen. Die erste Rede wird von Petrus gehalten. Hier steht, es kamen zusammen die Apostel und die Ältesten. Jetzt kriegen wir eine Apostelrede und eine Ältestenrede. Und es ist für mich schon überraschend. Denn ihr wisst ja, ich bin in dieser Gemeinde auch entscheidend mit geprägt worden. Und mir ist die Apostelrede sehr weich eingegangen. Und die zweite Rede des Ältesten, da hatte ich dran zu knabbern. Und vielleicht geht es euch ähnlich. Ich werde euch die beiden Reden mal vorlesen. Für die Apostel redet Petrus und für die Ältesten redet der Gemeindeälteste von Jerusalem, nämlich Jakobus. Und wer sich zu Hause die Arbeit machen möchte, die mache ich hier jetzt nicht. Der kann zu Hause Galater 2 lesen. Der Bericht ist etwas anders, weil er wahrscheinlich auch etwas später liegt, aber Er beleuchtet die Sache aus der Sicht des Paulus. Hier kriegen wir einfach nur die Tatsache, wie es in Jerusalem abgelaufen war. Als erster erhebt sich also Petrus und fängt an zu predigen. Nochmal unsere Fragestellung: Wodurch werde ich selig? Wir haben die Frage schon etwas genauer gefasst. Ist das Halten der Gebote Gottes nötig zum Seligwerden? Die Frage ist schon ziemlich scharf. Denn es geht ja nicht um die Gebote des Mose. Gott hatte geredet. Das sind Gottes Gebote. Ich kann es auch noch allgemeiner formulieren. Wer ist ein ganzer Christ? Ja, was geben wir da für eine Antwort drauf? Da ist immer schön, wenn so ein Brecher aufsteht wie Petrus und eine Rede hält, die es in sich hat. Und eigentlich würde man dann sagen, das war ein toller Gottesdienst, mit der Rede von Petrus sind wir zufrieden, hören wir sie erstmal an, aber ihr wisst, es kommt noch eine zweite Rede von Jakobus dazu. Hören wir uns erstmal die von Petrus an. Ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen mitten unter uns die Heiden erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollen. Interessant, Petrus ist von sich absolut überzeugt. Der hat da überhaupt keine Probleme. Nun, der war schon immer ziemlich von sich überzeugt, aber in diesem Fall hat er ja sogar recht, denn er selber war ja der Meinung, nee, also mit Ausländern haben wir nichts zu tun. Und Gott musste ihn durch Visionen in die Richtung drängen und zu sagen, geh da mal ruhig hin zu Cornelius. Das war ja ein Ausländer. Und außerdem musste er erst die Grenze passieren, wo die Juden sagten, hört unser Land auf, kam dann zu Cornelius und predigte das Wort Gottes. Und dann sagt Petrus weiter, und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Die Heiden haben auch den Heiligen Geist bekommen. Das hat Petrus erfahren. Und er war natürlich platt. Damit hat er ja gar nicht gerechnet. Was? Die auch? Das darf ja gar nicht sein. Naja, er war froh, dass es dann doch so war. Aber er sagt, wisst ihr, womit ihr hier kämpft? Ihr kämpft mit Gott. Und zwar müsst ihr sein Reden, sein Handeln mit einbeziehen. Und sein Handeln hier ist, dass der Heilige Geist auf diese Leute gefallen war. Das war eindeutig gewesen. Und zwar mit Zeichen und Wundern. Da war wenig dagegen zu sagen. Das kannten sie von Jesus, das haben sie Pfingsten erlebt und das haben sie bei Cornelius wieder erlebt. Und dann kommt Petrus auf seine zentrale Aussage. Er sagt, Gott machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Wodurch wurden die Herzen gereinigt? Hier steht durch den Glauben. Es geht weiter, weshalb, und das ist jetzt Petrus. Petrus, die Engländer, die haben das auch sehr gut drauf und wir in Norddeutschland sind da auch nicht ganz frei davon. Wir treiben gerne etwas auf die Spitze. Petrus hier in seinem Redebeitrag, um eine große Auseinandersetzung in eine klare Richtung zu bringen, bringt jetzt einen Satz, der wirklich die absolute Spitze darstellt. Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott? Er sagt, ihr legt euch mit Gott an. Das ist keine Frage, die wir hier mal eben klären, sondern eins muss euch klar sein. Ihr wollt hier etwas entscheiden, was Gott schon entschieden hat. Und wenn ihr jetzt die falsche Antwort gebt, dann stellt ihr euch gegen Gott. Aber jetzt überlegt euch mal, um was es hier eigentlich geht. Es geht um die Frage, was ist denn jetzt mit den Geboten Gottes? Und Petrus dreht die Sache um und sagt, wisst ihr was? Wenn ihr jetzt die falsche Antwort gebt, dann legt ihr euch mit Gott an. Sag mal, jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Weshalb legt ihr euch mit Gott an? Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem ihr ein Joch auf die Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Was Petrus sagt ist, wenn ihr schon das Alte Testament lest, dann lest es bitte ganz. Wir haben das Gebot Gottes im ersten Teil des Alten Testamentes und der weitere Teil des Alten Testamentes zeigt, Israel hat es nicht geschafft, dieses Gebot zu halten. Also wenn wir schon ins Alte Testament gucken, lass uns das ganze Alte Testament angucken. Gott straft am Ende und sagt, so geht's nicht. Ja, und dann hört unglückseligerweise das Alte Testament auf. Da ist erstmal nichts. Dann ist 400 Jahre Ruhe. Dann kommt gar nichts mehr. Gut, okay, sie kamen zurück aus Babel. Also so ganz ohne Gott war das dann nicht, aber man hing so ein bisschen in der Luft und wartete. Jetzt kommt seine theologische Zusammenfassung von Petrus. Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. So, jetzt hat er seinen eigentlichen Punkt rausgebracht. Gerettet werden wir durch Jesus Christus. Deswegen haben wir vorhin auch dieses Lied gesungen. Durch sein Blut haben wir da gesungen. Also, was wir meinen damit ist, durch den Tod Jesu am Kreuz. Er ist für uns gestorben. Dadurch wird unsere Sünde überhaupt erst vergebbar, weil er als Opfer gestorben ist. Er geopfert wurde. Also, er sagt, vielmehr glauben wir, dass wir, Juden, durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden, auf die gleiche Weise wie die Ausländer. Was Petrus sagt, ist, wir lieben Juden, wir müssen uns eins klar machen. Wir haben es nicht durch das Halten des Alten Testamentes geschafft, nicht durch das Halten der Gebote Gottes geschafft. Das hat einzig und allein der Tod Jesu bewirkt. Und das gilt für uns wie auch für die Ausländer. Markante Predigt. Ich würde sagen, passt gut nach Hohen Tor. Jetzt hören wir auf und gehen alle nach Hause und wir wissen, was Sache ist. Wenn dann nicht noch die zweite Rede von Jakobus wäre. Und die müssen wir uns auch angucken. Und die passt nun gar nicht mehr so gut oder vielleicht eben doch. Das werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall geht es weiter und es wird nicht leichter. Wo Petrus die Grundsatzrede gehalten hat und klar war, das ist der theologische Inhalt, kommt jetzt der Feinschliff mit Jakobus. Und hier muss ich euch verraten, durch diesen Feinschliff bin ich auf diesen Text gekommen. Ich habe Anfang des Jahres in Tansania den Propheten Amos unterrichtet. Und Amos ist 9 Kapitel lang Zorn Gottes. Gott als Löwe, der sein Volk zerfleischen wird. Also wenn ihr mal richtig was Böses lesen wollt, lest Amos. Natürlich interessant, ne? Dieses Buch ist in Afrika hochgeschätzt, weil das so ungefähr das Gottesbild wiedergibt, das man hat. Und dann gibt es am Ende des Buches, das Gottesbild ist nicht falsch. Gott ist so. Am Ende des Buches 5 kurze Verse, wo so etwas Licht im Tunnel erscheint. Das ganze Buch ist düster wie sonst was. Ihr haltet meine Gebote nicht. Was soll das werden? Ich mach Schluss. Und am Ende des Buches gibt's so etwas Licht. Und das Interessante ist, diese Verse werden im Neuen Testament zitiert. Da hat man so den großen Teil von Amos, und sagt, hier liegt das Schwergewicht drauf. Was nutzt das Neue Testament? Die 5 kleinen Lichtverse am Ende. Das finde ich sehr interessant. Und sie werden von Jakobus benutzt. In seiner zweiten Rede. Also die erste Rede, selig werden wir allein durch die Gnade Jesu Christi. Petrus. Petrus, der Apostel. Die Apostel und die Ältesten kamen zusammen. Der Apostel hat geredet. Jetzt redet der Älteste. Was sagt er? Nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten, ergriff Jakobus das Wort und sagte, also übrigens die, die zu reden aufgehört hatten, waren Barnabas und Paulus, die ihren Missionsbericht gaben, in der Mitte, und sagten, diese Zeichen und Wunder haben wir alle erlebt. Es ging also bunt her in dieser Veranstaltung. Da gab es auch einen Missionsbericht, der so ein bisschen die Stimmung hob und ihnen klar machte, also Gott erreicht die Heiden. Gott will die Ausländer erreichen. Nun kommt Jakobus, Chef der Gemeinde von Jerusalem, und schließlich soll die Jerusalemer Gemeinde ja eine Richtlinie geben, die dann auch in Antiochien für Ruhe sorgen soll. Also schon klar, dass hier jetzt eine Richtung vorgegeben wird. Nachdem sie aber aufgehört zu reden hatten, ergriff Jakobus das Wort und sagte, ihr Männer, liebe Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Ein Volk für seinen Namen. Auch Jakobus legt den Wert auf den Namen, Gottes. Hier oben hatten wir den Herrn Jesus Christus. Jakobus sagt, ja, das war Gottes Absicht, auch die Heiden für seinen Namen zu gewinnen. Und das ist jetzt natürlich mein Vorteil dadurch, dass ich Amos etwas näher angeguckt hatte. Er benutzt bereits eine Formulierung aus Amos. Denn das war im Alten Testament durchaus zu finden, dass Gott ein Gott über alle Nationen ist und dass sein Name über allen Nationen steht. Das war auch im Alten Testament schon klar. Allerdings war klar, dass Gott der Herr ist und dass die Nationen es falsch machen und dass sie trotzdem sich Gott unterordnen werden müssen. Er geht also darauf ein, er sagt erstmal, ihr habt gemerkt, Simon hat den ersten Teil erzählt und jetzt sagt Jakobus, und ich werde euch mal eine Hilfe geben aus dem Alten Testament und zitiert dann diese Verse aus Amos, indem er sagt, und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten. Das ist das Licht. Ganze Amos über, der Löwe wird Israel zerfleischen. Und in Kapitel 9, und ich werde sogar den Tempel kaputt hauen. Gott selbst. Und dann kommt dieser Vers, die Hütte Davids werde ich wieder aufrichten. Da geht es ja eigentlich nur um eine wiedererstandene Größe von Israel, nicht wahr? Gar keine Heiden zu sehen. Lesen wir weiter. Damit die übrig gebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der dies alles tut. Und hier kommen die Heiden ins Spiel. Der Name ist über Israel und über die Heiden genannt. Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Jetzt hat er also das Zitat aus dem Alten Testament gebracht und Petrus damit unterstützt und gesagt, ja, es ist auch für die anderen Nationen, es ist auch für die Ausländer. Es ist nicht nur für uns, die wir schon immer mit Gott zu tun hatten. Es ist auch für die anderen. Auch über die anderen wird der Name Gottes genannt werden. Nun könnte es ja gut sein, dass er sagt, und deswegen gebe ich den Pharisäern recht. Das Alte Testament ist wichtig und Israel wird wieder groß werden. Das hätte man aus diesen Worten ja jetzt auch rausziehen können. Die Hütte Israels wird wieder aufgebaut, die Hütte Davids wird wieder aufgebaut. Neue Größe für Israel. Was zieht er da raus? Etwas ganz anderes. In Vers 19 sagt nämlich Jakobus gegen Ende seiner Rede, darum urteile ich, auch er redet klar, ich habe auch ein Urteil, ich, Jakobus, habe hier was zu sagen. Ich sehe das so, dass man diejenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auferlegen soll. Also diese Rede mit dem Gebot Gottes über sie, damit sie das alles halten sollen, nein. Beschneidung, nein. Was übrigens im Alten Testament, wenn ihr das verfolgt, eine sehr schwerwiegende Sache ist. Das ist ja gar nicht das Gebot des Mose, das ging ja schon an Abraham. Und Gott wollte anders leben in der Familie des Mose, als der Sohn von Mose nicht beschnitten worden war. Das war eine ernste Sache. Da kann man nicht einfach so drüber weggehen und sagen, ach, wir Christen, wir machen das jetzt alles anders. Nein, nein, wir sehen im Alten Testament, wie ernst das war. Das ging schon um eine Frage, was die Leute richtig in Wallung brachte, weil sie sagten, das ist eine grundlegende Sache. Er sagt also, keine Lasten auferlegen soll. Aber dann geht's weiter. Sondern ihnen nur schreiben soll, dass sie sich erstens von der Verunreinigung durch die Götzen, zweitens von der Unzucht, drittens vom Erstickten und viertens vom Blut enthalten sollen. Oh, jetzt haben wir doch plötzlich da vier Gebote stehen. Oder man kann auch sagen, zwei, je nachdem, ein moralisches mit der Unzucht und drei Essensgebote, denn Verunreinigung durch die Götzen, das Problem lag darin, dass die Sonderangebote von gutem Fleisch leider Fleisch war, was vorher den Götzen geopfert war. Wer das dann aß, verunreinigte sich durch die Götzen. Das war eine Frage damals. Vom Erstickten, das heißt, Leute, bitte, wenn ihr schlachtet, schlachtet auf die heilige Weise. Das ist übrigens etwas, was hier in Deutschland auch groß diskutiert wird, wo wir Deutschen sagen, nee, also die Moslems, die dürfen nicht schächten, das ist falsch. Tja, Leute, so steht's aber im Alten Testament. Und Jakobus sagt, und ich möchte das von euch bitte auch so. Also wenn ihr Fleisch esst, bitte geschächtetes Fleisch. Und vom Blut. Nun war es ja sehr interessant. Ich gebe ja auch Glaubensgrundkurse. Und das Konzept solcher Glaubensgrundkurse ist, dass man nicht nur zusammen in der Bibel liest, sondern am Abend, wenn es dann losgeht, erst mit so einem Essen beginnt. In der Gemeinde, in der ich das machte, da gab es nette Frauen, die uns vorher Brote geschmiert haben. Und wir durften dann essen. Nun waren wir da mit Leuten, die neu dazu kamen, denn Glaubensgrundkurse sind offene Kurse für Leute, die noch nicht zur Gemeinde dazugehören und eben Leuten, die schon sehr lange in der Gemeinde sind und ihre Bibel auch schon recht gut kennen. Nun lag auf diesen Platten, lagen nun diese Brötchen und auf einigen Brötchen war Blutwurst drauf. Tja. Und ich kannte ja nun die Frage und ich merkte, einige aßen das nicht. Und zwar aufgrund von dieser Stelle. Denn hier wird ja durch Jakobus gesagt, liebe Leute, macht das nicht. Und damit steht's im Neuen Testament und nicht im Alten Testament. Und es sind Essensgebote. Bitte nur Fleisch, was geschächtet ist. Bitte kein Blut. Und bitte kein Fleisch, was vorher den Götzen geopfert wurde. Drei Essensgebote. Wie wir es aus dem Alten Testament gut kennen. Die Gebote Gottes sind ja nicht nur die 10 Gebote, sondern es sind viele Reinigkeitsgebote dabei, Heiligkeitsgebote, die reine äußerliche Gebote sind, Essensgebote unter anderem. So, nun hat Jakobus das gesagt. Nun stecken wir drin. Wichtig ist der Satz, der jetzt folgt. Und da müsst ihr mir bitte folgen. Vers 21. Ihr sollt euch von diesen Sachen allen enthalten. Und jetzt kommt die Begründung. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen, da er in den Synagogen an jedem Sabbat vorgelesen wird. Ich weiß, wir haben hier manche, die sehr gut mitdenken können, dabei. Ich lege mich jetzt fest und sage, Vers 21 erklärt uns, erstens, es gibt in fast jeder Stadt im damaligen Römischen Reich Synagogen. Der jüdische Glaube ist weit verbreitet. Das Christentum zu der Zeit segelt noch unter dem jüdischen Glauben. Also die Christen werden als Untergruppe der Juden angesehen, derjenigen, die den jüdischen Glauben haben. Und die Begründung von Jakobus ist, bitte haltet diese Gebote, weil das Alte Testament in den Synagogen hochgehalten wird. Könnt ihr dieser Begründung folgen? Wisst ihr überhaupt, was da los ist? Jakobus gibt mit Hinblick auf eine Situation der damaligen Zeit den Ratschlag, diese vier Gebote zu befolgen. Und er sagt, wisst ihr was? Juden gibt es in jeder großen Stadt. Mose wird gelesen, also das Alte Testament wird in den Synagogen gelesen. Das sind ja gar nicht die Gemeinden. Das ist ja eigentlich die Obergruppe, so wie die Apostel und die Gemeinde von Jerusalem überhaupt sich noch immer im Tempel traf, als eine Gruppe derjenigen, die zum Tempel gingen. Also wir gehen alle zum Tempel und da gibt's dann die Untergruppe derjenigen, die sich zu Christus halten. Und Jakobus sagt, die Situation ist so und deswegen machen wir das jetzt so. Ich finde das deshalb so interessant, weil hier eine Feinunterscheidung vorgenommen wird. Die grobe haben wir durch Petrus. Selig werden wir allein durch den Kreuzestod Jesu. Und jetzt kommt Jakobus und sagt, aber bitte, achtet auf das eine. Unsere heutige Situation ist die, dass wir Synagogen in jeder großen Stadt haben und dass die da das Alte Testament lesen. Und dann auf uns gucken, auf uns Christen, woran wir uns so halten. Und ihr tut gut daran, wenn ihr diese Speisegebote bitte jetzt einhaltet. Also als ich das auch in einem Kommentar nachlas, da wurde mir doch ein bisschen anders, muss ich ehrlich sagen. Es geht hier nicht mehr um die Frage, wodurch werde ich selig, sondern es geht um die Frage, was machen wir jetzt als Gemeinde Jesu? Und da sagt Jakobus, Leute, wir wissen, wie wir selig werden, aber wir haben die Freiheit, diese Speisegebote noch einzuhalten. Aber dadurch werden wir nicht selig. Na, das ist ein Teil. Also ich muss sagen, mich hat das ziemlich gepackt. Auf der einen Seite ist Jakobus derjenige, der sein Altes Testament gut kennt und sagt, Leute, eins ist klar, Gott hatte die Heiden immer im Blick, auch schon im Alten Testament. Aber er sagt, es tut uns nicht weh, wenn wir Rücksicht nehmen auf Gegebenheiten, die es jetzt hier gibt. Übrigens kann ich dann das eine auflösen. Diese Gegebenheit hat sich geändert. Ich selber habe kein Problem, Blutwurst zu essen. Ich weiß, dass einige das anders halten. Da werde ich nicht kämpfen. Ich halte das nicht für heilsnotwendig und auch nicht für heilsentscheidend. Das soll uns nicht trennen. Aber ich fand das ganz gut, hier zu sehen, welche Begründung der Jakobus gibt. Er sagt, weil es so ist unter uns im Augenblick. Nun, wenn man in andere Nationen geht, gibt es andere Fragen. Die Beschneidungsfrage in Tansania setzt mich eher außen vor. Denn da ist jeder beschnitten, nur ich nicht. Und die Frage ist nicht, wer ist hier selig? Ne? Ich komme da als Lehrer ans College und bin der Einzige, der nicht beschnitten ist. Eigentlich könnten die sagen, weißt du was, dir hören wir gar nicht zu. Du erfüllst ja gar nicht die Grundvoraussetzung. Erwarten Sie von mir auch nicht, weil ich nämlich der Ausländer bin. Aber man trifft auf kulturelle Voreinstellungen, die in die Kirche mit übernommen werden und wo man sich überlegen kann, müssen wir das jetzt verbieten? Und wo man sagen muss, nee, in diesem Teil müssen wir Ihnen nicht auferlegen, dass Sie das bitte sein zu lassen haben. Es gibt andere Sachen, wo dann ziemlich genau Wert darauf gelegt wird. Ich bin gerade dabei, wieder ein anthropologisches Buch über die Sitten der einen Volksgruppe, unter der wir besonders arbeiten, so vorzubereiten, dass wir das auch in der Bibliothek unseres Colleges hinterher haben. Das mal so ganz nebenbei, ich finde das witzig. Wir gehen hier an die Universitäten, alle wissen über die afrikanischen Völker Bescheid. Die Afrikaner selbst kennen die Bücher nicht, die über sie geschrieben wurden. Also wenigstens das sollten sie dann selber mal Einsicht erhalten in ihrer eigenen Beschreibung und sagen, also das hat der Mann aber falsch gesehen, das ist bei uns anders, wäre ja auch nochmal ganz interessant. Wenn man aus diesen Büchern jetzt guckt und sieht, was ist ihnen wichtig, Und dann sagt, aber was kollidiert wirklich mit dem Willen Gottes? Dann kommt man auf solche Sachen wie Verunreinigung durch Götzen. Da muss ein Strich gezogen werden, ja. Aber wahrscheinlich nicht von den Weißen. Denn wir ziehen die Striche immer falsch. Also es geht um Kleinigkeiten teilweise, wo wir schon nicht mehr mitkommen. Also ich habe das jetzt wieder gelesen, habe gedacht, na, das habe ich in Tansania auch noch nicht drauf. Dieses hübsche Buch, mit dem ich da gerade zu tun habe, sagt also, jeder Tansanier dieser Volksgruppe, der hat sowieso drei verschiedene Namen. Und es kommt immer darauf an, von welcher Seite man guckt. Je nachdem benutzt man unterschiedliche Namen. Also es gibt einen Namen, den er hat, bevor er beschnitten wird. Es gibt einen Namen, den er danach kriegt. Es gibt einen Namen, den die Volksgruppe innerhalb des Clans benutzt, um ihn zu beschreiben. Und es wird nicht der Clan-Name benutzt, sondern der Name, den der Vater reingebracht hat, der aus einem anderen Clan kommt. Denn die Volksgruppe, um die es hier sich dreht, mit der ich zu tun habe, die regelt das nach Mutterrecht. Die Männer haben das Sagen, das ist schon klar, aber es gilt das Mutterrecht. Die Mutterlinie ist wichtig. Und um dann Menschen zu beschreiben, und man redet ja innerhalb der eigenen Gruppe, zu der man gehört, also der eigenen Großfamilie, um den zu beschreiben, nennt man den Clan-Namen desjenigen, der von außen hereingekommen ist. Das heißt, jetzt sind mehrere Namen im Umlauf und es ist stets die gleiche Person gemeint. Und das durchschaut man als Ausländer nicht. Wenn man sagt, schreib hier mal eben deinen Namen auf in das Formular, dann sagt er erstmal, welchen willst du denn haben? Ne? Wie stehst du eigentlich zu mir? Welchen muss ich dir angeben? Ist übrigens auch interessant, als ich jetzt eine E-Mail zurückschrieb nach Afrika, als die mir sagten, weißt du was, das College-Jahr beginnt 3 Wochen später, du brauchst noch nicht zu kommen. Da schrieb ich zurück, wie übersetze ich jetzt auf Deutsch, lieber Chef des Colleges, und lieber Chef der Unterrichtsinhalte. So habe ich die angeredet. Da fiel kein spezieller Familienname. Ich habe die einfach nur mit ihren Funktionen angesprochen. Und das finden die kulturell angepasst. Das finden die gar nicht schlecht. Hier in Deutschland würde man sagen, kannst nicht meinen Namen nennen, brauchst doch nicht nur meine Funktion nennen. Es sind kulturell angepasste Verhaltensweisen, die mit der Erlösung überhaupt nichts zu tun haben. Wenn man sie aber verwendet, hat man schon mal die Freundlichkeit der Leute auf seiner Seite. Man muss sich nicht gleich Feinde machen. Man kann dafür sorgen, dass eine gewisse Freundlichkeit vorhanden bleibt. Was wollte ich damit jetzt sagen? Der zweite Schwerpunkt ist schwerer. Der erste ist klar. Selig werde ich durch den Tod Jesu allein, nicht durch das Halten der Gebote. Das haben selbst die Israeliten im Alten Testament nicht geschafft und Gott war sehr zornig über sie, weil sie es nicht geschafft haben. Und damit war die Sache eigentlich beendet als Erlösungsweg. Jakobus sagt aber eine Sache dazu. Ich sehe ja ein, dass die Erlösung nur durch Jesus ist. Aber verhaltet euch weise in dieser Welt bezüglich der verschiedenen kulturellen Voraussetzungen, bezüglich der Unterschiede, die es zwischen uns gibt. Ich weiß nicht, wer von euch in diesem Monat nach dem Heftchen der Evangelischen Allianz für die Muslime betet, denn wir haben Ramadan. Und ich kenne so die Grundrichtung in Deutschland, wo gesagt wird, und das höre ich auch von vielen Christen, und es macht mich traurig, die sind ja jetzt in Deutschland, die müssen sich nach uns richten. In Bezug auf ihren Glauben werden die das nie tun. Wir können beten und hoffen, dass sie sich bekehren, ja. Aber Wie erreichen wir sie? Durch die Unfreundlichkeit oder durch Freundlichkeit? Also ich habe das in Tansania gehabt. Ich wurde am Ende von Ramadan eingeladen. Da haben die dann ihr großes Fest. Und sie freuen sich mit jedem. Und dann kann man als Christ sagen, nein, mit euch habe ich gar nichts zu tun. Zu euch gehe ich nicht. Ja, wie sollen die dann zu Jesus finden, wenn wir nie zu ihnen gehen? Oder man geht dahin und fragt sich, verunreinige ich mich jetzt, weil ich ein religiöses Fest der Muslime mitfeiere? Die Gegenfrage ist, würden wir jemals auf die Idee kommen, Ausländer zu Weihnachten einzuladen? Die Muslime, die laden jeden gerne ein zu ihrem Fest. Verunreinigen wir uns oder tun wir ihnen etwas Gutes, wenn wir uns einladen lassen? Es bleibt so ein bisschen an den Fragen. Ich kann es auch nicht ganz klären. Das eine kann ich nochmal wiederholen. Selig werden wir durch den Tod Jesu. Das hat Petrus klar gemacht. Jakobus gibt nur zu bedenken, ihr macht nichts falsch, wenn ihr Rücksicht nehmt. Und lässt nach Antiochien senden, liebe Leute, wenn ihr diese vier Gebote zusätzlich noch einhaltet, wird es Frieden geben. Wir dürfen auch für Frieden beten. Und das möchte ich jetzt tun. Vater, ich möchte dir danken für deine klaren Aussagen. Und wir wollen dich auch nicht versuchen. Wir wollen nicht in Frage stellen, was du am Kreuz geleistet hast. Lieber Jesus, wir danken dir dafür. Das ist uns eine große Freude. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Gleichzeitig möchten wir auch keinen Anstoß geben. Hilf uns, auch rücksichtsvoll zu sein. Hilf uns, auch anderen Volksgruppen gegenüber aufgeschlossen zu sein und nicht verschlossen. Ja, Herr, wir wollen, dass auch sie selig werden, dass auch sie erkennen, dass die Rettung durch deinen Tod am Kreuz erwirkt wurde. Dich loben wir, hilf du uns, das auch im Leben Außenstehenden gegenüber zeigen zu können. Amen.